Guten Morgen nochmal. Was für ein Gott, dieser Satz fiel jetzt mehrmals schon heute Morgen. Er ist zu Beginn mit einem Fragezeichen zu versehen. Was für ein Gott. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich beschäftigt das, dass die meisten Leute eigentlich heute sich ihren Gott zusammenbasteln. Also es gibt wahrscheinlich ganz wenige, die sagen, was dieser Karl-Heinz Deschner, ein großer Christentums- und Kirchenkritiker, gesagt hat: Nichts in meinem Leben fehlt mir weniger als Gott. So weit werden die wenigsten gehen von den Leuten. Die meisten glauben irgendwie, dass er die Welt geschaffen hat, aber wie, weiß man auch nicht, Urknall, ja. Und dass er irgendwie hinter allem ist, aber wie genau und wer er ist, und ob er überhaupt eine Person ist, das wissen die Leute nicht mehr. Die Luise Rinser, eine bekannte Schriftstellerin, die sagt zum Beispiel: Für mich ist das, was wir Gott nennen, die unendliche Energie, die alles Seiende schafft, durchpulst, wandelt. Gott ist das Namenlose, das Eigenschaftslose. Und Leute wie Einstein, die ja sehr viel nachgedacht haben, der sagt, die Ehrfurcht vor diesem Jenseits, des für uns greifbar Waltenden, ist meine Religion. Aber es ist alles zu der Bibel null Bezug. Die Bibel, die hat anscheinend für diese Leute nichts zu sagen darüber, wer Gott ist. Nichts. Und heute gibt es ja so ein Angebot auf dem religiösen Markt, da holt sich jeder die Versatzstücke rein in sein Gottesbild, die er gerade brauchen kann. So darf Gott sein, so darf er nicht. Und ich muss euch gestehen, für mich ist da überhaupt kein Unterschied zum Herstellen einer Götterstatue oder eines Götzenbildes. In alten Zeiten, wo wir früher manchmal ja so ein Statuettchen oder sowas, was wir dann anbeten, ja, ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied. Denn die machen es ja auch, wie sie sich denken. Aber ich möchte heute Morgen mit euch fragen, wie stellt uns denn die Bibel Gott vor? Denn wir sind ja Leute, die glauben, dass Gott sich in der Bibel in ganz besonderer Weise offenbart. Die Bibel sagt auch, dass das, was wir von Gott erkennen können, in der Schöpfung ist, in der Natur. Und das ist richtig. Aber es gibt Dinge, die können wir über Gott nicht in der Natur erkennen. Und da hat die Bibel was zu sagen. Okay, jetzt darf ich da drücken, vorwärts. Was ich in der Bibel sehe, ist, dass Gott Beziehung will. Gott will Beziehung. Könnt ihr das irgendwo schon sehen? Wo ist es für euch irgendwo deutlich, wo Gott Beziehung will? Also wenn jemand Beziehung will, dann schafft er auch Beziehung. Ja? Ich denke, Gott schafft Beziehung. Schon in, auch wenn die Beziehung, ja, also wenn er zum Beispiel bei, als Adam sich versteckt hat, da ruft Gott: Wo bist du? Jemand, der ruft, wo bist du? Der will doch Beziehung. Jemand, der keine Beziehung will, der ruft nicht, wo bist du? Gott will Beziehung mit dem Menschen. Und Gott schafft Beziehung mit dem Menschen, indem er mit ihm spricht. Das tut er zum Beispiel mit Noah. Noah wandelte vor Gott, Noah hatte eine Beziehung zu Gott und Gott hatte eine Beziehung zu ihm. Und natürlich Abraham wurde berufen, gerufen von Gott, mit dem hat Gott eine Beziehung begonnen. Und Isaak und Jakob und Mose. Jedes Mal geht die Initiative von Gott aus. Gott schafft Beziehung. Und was interessant ist, dem Isaak stellt sich Gott vor, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Das heißt, er definiert sich sozusagen dem Isaak über seine Beziehung zu Abraham. Dem Jakob sagt er, ich bin der Gott Abrahams und Isaaks. Und dem Mose sagt er am brennenden Dornbusch, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und die jüdischen Ausleger, die haben da was ganz Besonderes rausgelesen, und zwar, dass Gott mit jedem dieser Menschen eine eigene, besondere Beziehung hatte, die der mit dem anderen nicht glich. Er hätte ja auch sagen können, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich glaube, so würden wir es auch zitieren. Aber die Bibel muss man genau lesen, ganz genau. Und das machen die jüdischen Ausleger. Und dann findet man tolle Sachen raus. Und ich finde, das ist auch sowas. Mit jedem von uns hat Gott eine ganz individuelle, besondere Beziehung, die keiner anderen gleicht. Und diese Beziehung wurde von Gott geschaffen. Nicht von uns. Ein weiteres, Gott hält Beziehung. Es war ja nicht so ganz einfach, mit dem Menschen Beziehung zu halten. Der wollte ja sich gerne abwenden. Der war gar nicht so interessiert an der Beziehung mit Gott. Wie macht es denn Gott, dass er Beziehung hält? Hat da jemand eine Idee, wie das passiert in der Bibel, dass Gott Beziehung hält? Genau, Stichwort Bund. Der erste Bund, den Gott gemacht hat mit den Menschen, wo war der? Mit Noah. Mit Noah und allem Getier. Mit Noah und allen lebendigen Geschöpfen. Das war der erste Bund. Das heißt, Gott legt sich fest. Er sagt, ich will Beziehung mit dir. Mit dem Menschen. Mit der Welt. Mit den Tieren sogar. Und bei Abraham, diesen Bund mit Abraham, da wird ein Ritual gemacht, da werden Tiere geschlachtet, eine Kuh wird geteilt. Deswegen heißt es im Hebräischen, ein Bund wird geschnitten. Da wird jemand geteilt und dann werden die Teile auseinandergelegt und die Bundesparteien müssen da mitten durchlaufen. Interessanterweise, beim Bund mit Abraham läuft nur Gott hindurch. Abraham muss gar nicht durchlaufen. Das Feuer Gottes. Das heißt, es ist ein unilateraler Bund. Gott hält unilateral, einseitig Beziehung. Das ist unglaublich. Also das bezeugt die Bibel. Das ist natürlich jetzt jemand, der mit der Bibel nichts anfangen kann, sagt, ja, aber das sehen wir in der Bibel, das sehe ich in der Bibel. Gott will Beziehung, Gott schafft Beziehung und Gott hält Beziehung mit Menschen. Und wir sehen es im ganzen Alten Testament mit den Propheten. Er erinnert an seinen Bund. Er hält Beziehung. Aber warum eigentlich? Gott ist ein Beziehungsgott, sozusagen. Man redet auch von Beziehungsmenschen. Ne? Du bist ein Beziehungsmensch. Und wir haben aber einen Beziehungsgott. Aber warum will der denn Beziehung haben? Ich würde sogar sagen, dieser Gott will nicht nur Beziehung, sondern er ist Beziehung. Und jetzt wage ich mal was, wenn die Theologie von Dreieinigkeit spricht. Das heißt ja, dass schon in Gott Beziehung ist. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich der Versuch ist, auszudrücken, dass Gott Beziehung ist. Gott ist schon Beziehung. Aber wieso will er denn dann noch Beziehung? Wieso? Genügt er denn nicht sich selber in seiner Beziehung? Was denkt ihr denn? Warum? Könnte sich doch genügen. Vater, Sohn und Heiliger Geist, ja, haben Beziehung, liebende Beziehung von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja. Warum genügt Gott nicht sich selber? Warum? Genau, weil er ein liebender Gott ist. Und weil Liebe sich nicht selbst genügt. Liebe genügt sich nicht selber, die will raus. Man kann sagen, Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen. Und er wollte Beziehung zu dieser Welt. Er wollte Beziehung mit etwas, was nicht göttlich ist. Die Welt ist nicht göttlich. Was nicht heißt, dass sie wieder göttlich sein muss, auch wenn sie es dann geworden ist. Aber zunächst ist er einfach mal nicht göttlich. Er ist ein liebender Gott. Ja, wer liebt, will Beziehung. Das sehen wir doch auch in unserem menschlichen Bereich. Wenn da ein junger Mann ist, der gerne dem ein junges Mädchen gefällt, dann möchte er eine Beziehung mit der. Dann überlegt er sich, wie komme ich denn an die ran? Was kann ich tun, um Beziehung zu schaffen? Denn wer liebt, will nicht nur Beziehung, sondern er schafft sie auch. Und das tun wir doch auch. Wenn wir in der Gemeinde mit jemandem Beziehung möchten, dann schaffen wir Beziehung. Dann schaffen wir Gelegenheit, wir laden den ein zum Essen, wir gehen mal spazieren. Ja? Dann schaffen wir Möglichkeiten, Beziehung zu schaffen. Deswegen, wer liebt, will Beziehung, schafft Beziehung. Ja, und wer liebt, hält auch Beziehung. Und sogar im menschlichen Bereich ist die Liebe doch auf Dauer angelegt. Wenn ich jemanden liebe, dann will ich doch mit dem zusammenbleiben. Und dafür haben wir doch auch einen Bund. Einen Bund. Der Ehebund, das ist der Bund, weil die Liebe Beziehung halten will. Und wenn es dann nicht immer so einfach ist, ja, dann weiß man trotzdem, man hat diesen Bund und man ist beieinander. Und man arbeitet dann an der Beziehung. Dass natürlich eine Beziehung gepflegt werden muss, ist klar. Ja, es weiß jeder, der in einer Beziehung lebt. Ich habe einen Bekannten, der stellt sich immer so vor, ich bin so und so alt mit einer Beziehung. Finde ich ganz lustig, ein bisschen für die Frau nicht so toll. Ja, aber sie sind auch nicht verheiratet. Aber, ja, Beziehung. Und was ist jetzt, wenn die Beziehung nicht so läuft, wie gedacht? Wenn jetzt ja, die Beziehung nicht so zustande kommt, wie sich das der wünscht, der liebt? Oder wenn die Beziehung sogar scheitert? Was passiert denn dann? Was passiert denn dann mit dem, der liebt? Wie geht's dem denn dann? Tragisch, ja. Liebeskummer, ja, bei jungen Leuten. Mit anderen Worten, er leidet. Weil Gott, wenn Gott ein liebender Gott ist, dann ist er auch ein leidender Gott. Das möchte ich, dass jetzt mal, dass ihr das mal euch reinsinken lasst. Gott ist ein leidender Gott. Und zwar deswegen, weil er ein liebender Gott ist. Das hängt zusammen. Woran leidet denn Gott? Wie bitte? Ja, Gott leidet an enttäuschter Liebe, an Menschen, die ihm den Rücken zukehren. Er hat sie geschaffen. Er tut ihnen Gutes, haben wir vorhin gesungen. Er erhält sie. Aber wehe, wenn mal nicht was nicht gut geht. Womit habe ich das verdient? Ja. Aber Gott leidet am Menschen. An Menschen, die keine Beziehung mit ihm wollen. Gott leidet auch daran, dass die Schöpfung vor seinen Augen kaputt geht. Durch den Menschen. Denkt ihr wirklich, dass Gott nicht daran leidet, dass ein Drittel der Tierarten aussterben, weil der Mensch mit der Welt so umgeht, wie er es macht? Gott leidet daran. Und daran, dass die Schöpfung kaputt geht. Durch uns, durch den Menschen, zu dem er gesagt hat, bewahre und bebaue, das war für den Garten. Aber nachher der andere Auftrag, machet euch untertan, herrschet über und machet euch untertan. Und das ist auch eine sehr gefährliche und missbrauchte Übersetzung. Das hebräische Wort herrschen, das ist eben nicht gleichzusetzen mit machen damit, was man will. Und auch kaputt machen, wenn es mir passt. Herrschen ist dieses dienende Herrschen. Bewahren, aufbauen, das ist unser Auftrag von Gott. Und was machen wir damit? Daran leidet Gott, dass wir so umgehen. Und der Mensch hat eben das, was der Mensch tut, hat Konsequenzen und die muss er tragen. Das gehört zur Würde des Menschen. Gott springt nicht gleich bei und tut alle gleich den Kehricht zusammen. Nee. Der Mensch ist ein verantwortungsvolles Wesen. Gott nimmt ihn sehr ernst, auch in dem, was er falsch macht. Natürlich gibt es Vergebung, wenn ich sie frage, ja? Also, Gott ist ein leidender Gott. Er leidet daran, aber er könnte doch, er ist doch Gott. Warum kann er denn nicht machen, dass die Leute ihn lieben? Warum kann er denn nicht machen, dass das alles klappt? Warum? Eben wieder, weil er liebt. Und der Liebende kann das geliebte Wesen nicht zwingen. Kann er nicht. Kann er nicht. Liebe und Zwang schließen sich aus. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie es in vielen christlichen Gemeinden und wie viele Christen sich gezwungen fühlen, dann ist es ganz traurig. Und da muss ich fast heulen. Gott zwingt nicht. Gott unterwirft nicht, obwohl er es könnte. Es gibt eine große Weltreligion, deren Namen heißt Unterwerfung. Das gibt's nicht bei Gott. Nicht, dass er den Menschen, den er liebt und der sich ihm zuwenden soll, das ist, was er sich wünscht, dass er den zwingt. Das gibt's nicht. Gott zwingt auch niemand aufs Missionsfeld. Ich sage euch, auf dem Missionsfeld laufen Leute rum, die fühlen sich gezwungen in die Mission. Aber da stimmt was nicht. Gott zwingt nicht. Da hat er doch keine Freude dran. Wenn du jemand liebst und du zwingst den, dich zu lieben, das geht doch nicht. Da hast du doch keine Freude dran. Gott ist doch aus auf unsere freiwillige Hingabe. Deswegen habe ich es formuliert, ein zwangloser Gott. Wo Zwang ist, ist Gott nicht. Jesus sagt, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Und Freiheit ist der Gegensatz von Zwang. Auch wenn Freiheit sehr oft missverstanden wird, gell? Aber Gott ist ein zwangloser Gott. Also, er kann den Menschen nicht zwingen, ihn zu lieben. Ja, was ist denn dann mit seiner Allmacht? Er kann was nicht, offensichtlich. Es steht noch was anderes in der Bibel, im Neuen Testament. Gott kann sich selbst nicht verleugnen. Er kann nicht untreu sein. Also er kann verschiedene Sachen nicht. Ist er jetzt nicht allmächtig? Was denkt ihr denn? Wir wollen doch alle einen allmächtigen Gott, oder? Ich habe das für mich so gelöst, ohne groß die Philosophen zu befragen. Gott kann alles, was er will. Aber er will nicht alles. Also wenn man die Allmacht so sieht, dass einer alles kann, was er will, dann ist okay. Weil wir wissen, Gott will nicht alles. Gott will den Menschen nicht kaputt machen. Gott will ihn nicht zwingen, ihn zu lieben. Aber andere werden sagen, so ganz allmächtig ist er doch nicht. Da hinten wollte ich eigentlich noch ein Fragezeichen haben für die, die schockiert sind. Aber ich habe es jetzt geklärt, ja, warum ich das meine. Manche denken dann, ja, dann ist er doch nicht ganz allmächtig, wenn er manche Sachen nicht kann. Aber es ist genauso wie im Menschlichen. Ich kann das dem geliebten Wesen nicht antun. Ich kann das. Was ist das denn für ein Können? Das ist das Nicht-Können, das aus der Liebe kommt. Ich kann das nicht. Ja, und so geht's Gott auch. Er kann bestimmte Dinge nicht, weil er ein Liebender ist und weil er ein Leidender ist. Aber deswegen ist er trotzdem allmächtig und wir erfahren das ja. Wir, die wir mit ihm leben, wir erfahren doch, dass er allmächtig ist und er kann für uns große Dinge tun, hat's getan. Er bleibt allmächtig, aber eben nicht so in dem Sinn, wie man das jetzt allgemein hin definiert, muss alles können, alles, alles, alles. Gott kann bestimmte Sachen nicht, weil er liebt. Und weil er nicht unterwirft. Gott beruft. Ein Unterschied. Gott beruft Abraham. Gott beruft Mose. Er argumentiert sogar mit ihm, ja, typisch jüdisch. Kann nicht reden. Gott beruft Jeremia. Jeremia sagt, bin zu jung. All die Sachen. Aber Gott beruft und unterwirft nicht. Das müssen wir wirklich uns klar machen. Gott zwingt keinen Menschen in eine Beziehung mit ihm. Und jetzt mal zu gucken, was in der Kirchengeschichte gelaufen ist. Wie viele Menschen werden gezwungen? Ist das nicht furchtbar? Wir, die wir Christen sind, wir schauen Jesus an. Hat Jesus jemals jemand gezwungen? Hat er? Er hatte eine Stinkwut manchmal auf die Frommen. Er war nämlich nur wütend mit den Frommen. Und alles, was er, wenn er zornig war, nur gegen die Frommen gerichtet. Die Außenseiter, die diese Frommen eben, mit denen, die keine Beziehung wollten, mit denen hat Jesus nicht geschimpft. Und wir dürfen auch nie vergessen, es waren die Frommen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Nicht die Aussätzigen und nicht die Prostituierten und nicht die Zöllner, sondern die Frommen. Und das sollten wir uns auch mal, sollte uns zu denken geben. Was für einen Gott haben wir denn? Jesus hat geweint über Jerusalem. Wenn das kein Leiden ist. Er weint. Er hat gesagt, wenn du doch heute erkennen wolltest, was zu deinem Frieden dient, aber du bist blind dafür, kann ich nichts machen. Und er sagt, wie oft wollte ich dich sammeln wie eine Henne ihre Küken, aber du hast nicht gewollt. Und damit ist Schluss. Denn dass wir nicht wollen, respektiert Gott. So, jetzt haben wir ein Problem, denn dieser Mensch, der da nichts wissen will von Gott, der hat ja jede Menge Probleme. Der ist ja gefangen. Und zwar in sich selbst vor allem. In seiner Gier, in seinem Egoismus. Und das sehen wir ja wie vielleicht nie zuvor heute im Finanzwesen, in der Wirtschaft. Diese Leute, die so 200 Mal mehr verdienen wie ein Normalmensch und die noch Boni kriegen für etwas, was nicht läuft, ja, denen geht doch jedes Sozialbewusstsein ab. Die haben doch überhaupt keinen Sinn mehr dafür, dass es auch andere Leute gibt. Nichts mit Beziehung, nichts, nur ich. Und wie mein Konto noch dicker wird. Aber was tut denn ein Liebender, wenn er sieht, dass der Geliebte, das geliebte Wesen, gefangen ist? Was tut er denn da? Die Märchen in allen Kulturen haben dieses Thema. Befreien! Der Liebende will den Geliebten befreien. Lest mal in den Märchenbüchern, wie oft das da ist. Dornröschen ist gefangen, ja? Ganz viele sind gefangen. Das ist wie so ein Urbewusstsein, dass der Mensch gefangen ist. Und Gott will ihn befreien, weil er ihn liebt. Und weil er eben eine liebende Beziehung, eine gelingende Beziehung mit ihm haben möchte. Und die Geschichte Israels als Nation beginnt ja mit einer Befreiung, nämlich dem Auszug aus Ägypten. Viel später kam das Bewusstsein, dass Gott Schöpfer ist, dass Gott Befreier ist. Das war die erste Erfahrung der Nation Israel, oder dieses Sklavenhaufens, ja, Nachkommen Jakobs. Die waren ja noch keine Nation. Aber das war ihre erste Erfahrung. Also Gott befreit. Denn der Mensch, der in sich selbst, der Gott verloren hat und sich Gott, der Gott in den Rücken kehrt, der hat nur noch sich selber. Und da gibt's ja auch wunderbare Geschichten im Neuen Testament. Diese Frau, die gekrümmt ist, die sich noch nie im Leben aufrichten konnte und die Jesus heilt und sie richtet sich auf. Das ist genau das, was Gott tun möchte für uns. Und wie viele Menschen sind gekrümmt heute? Verkrümmt in sich selber. Und diese Menschen will Gott befreien. Er will sie in eine neue Beziehung bringen zu sich selber. Zu ihm selber, zu sich selber, zu den anderen. Und auch zur Schöpfung. Das sind die Beziehungen, in denen wir leben. Und ich mache jetzt einen ganz großen Sprung vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten zu Jesus. Warum ist denn Jesus gekommen? Es ist gekommen, weil Gott Beziehung will, weil er Beziehung gehalten hat, bis die Zeit erfüllt ist. Und weil er befreien will. Und er hat Jesus geschickt als Menschen, damit Jesus wirklich uns nahe ist und auch Beziehung aufnehmen kann mit den Menschen. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, Jesus hat Beziehung gesucht und geschaffen mit Menschen, mit denen eben die Frommen gar nichts zu tun haben wollten. Jesus hatte Beziehung zu Prostituierten. Oh, natürlich, ja, die kamen zu ihm, haben ihn verehrt. Zöllner, Kollaborateure mit den Römern. Doch unglaublich. Ja, was noch? Aussätzige, ja, die sind sowieso ganz da draußen. Jesus hat Beziehung geschaffen mit solchen Menschen. Und unsere Beziehung, haben wir nur Beziehung mit uns untereinander oder suchen wir auch Beziehungen zu diesen, die draußen sind, mit denen andere keine Beziehung wollen, die auch keine Beziehung haben? Ja, Jesus sagt, liebet einander. Wie geht's weiter? Das neue Gebot. Wie heißt das alte Liebesgebot im Alten Testament? Ja, wirst Gott lieben von ganzem Herzen und dann deiner ganzen Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Also, ja, das ist natürlich, manche finden das ein bisschen schwierig, ne, wenn man sich selbst nicht annimmt. Ich sage ja, ich habe ja das hier mal übersetzt als liebe deinen Nächsten, denn er ist wie du. Das ist eine Übersetzung, die mir gefällt und die ich
durchaus sinnvoll finde. Aber Jesus gibt ein neues Gebot. Er sagt, ich gebe euch ein neues Gebot. Aufpassen, neues Gebot. Liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Boah, da ist aber nochmal die Hürde nochmal höher gesetzt. Aber es ist möglich, weil wir den Heiligen Geist haben, der uns dazu befähigt. Befreiender Gott, haben wir jetzt die ganze Zeit drüber geredet, ja? Jetzt haben wir schon ein ganzes schönes Stück von der Antwort. Ich glaube, bis hierher könnten auch jüdische Geschwister mit uns gehen. Obwohl die Liebe, Gott sagt erst im Buch Maleachi, dem allerletzten Buch im Alten Testament, steht zum ersten Mal, ich habe euch lieb. Das Wort Liebe kommt ganz spät in der Bibel. Aber die Realität ist von Anfang an da. Und sie heißt Gnade, Freundlichkeit Gottes, Barmherzigkeit, das sind ja alles Manifestationen der Liebe. Ja? Aber das Wort, und das ist ja bei uns auch so, wenn ich jemand anfange zu lieben, dann gehe ich ja nicht auf den Zug und sage, ich liebe dich, macht man vielleicht heute, aber ich finde es nicht gut. Ja? Sondern so, die Realität Liebe ist schon lang da. Sie zeigt sich in Gesten, sie zeigt sich in Worten und das Wort kommt ganz spät vielleicht. Und so ist auch im Neuen Testament. Auch im Neuen Testament heißt es ganz spät, seht, will ich will eine Liebe hat uns der Vater gezeigt, dass wir Gottes Kinder heißen. Und Gott ist Liebe, kommt ganz spät. Jesus sagt es so nicht, Gott ist Liebe. Aber er lebt es aus. Ja, und jetzt kommt noch was ganz Wichtiges, das wollen wir nicht vergessen, wenn wir sind ja Christen. Da habe ich mir einen kleinen Gag, wie soll man sagen? Das heißt, Gott ist tot. Das ist das Bekenntnis vieler Leute. Und da habe ich mal was gesehen, das hat mir so gefallen und ich wünsche mir, dass der Andi Weber oder so jemand mal da einen Autosticker daraus macht. Jetzt kann man da hier etwas verändern an diesem Satz. Sieht man das schlecht? Macht man das eh raus und jetzt steht da, God is dad. Gott ist Vater. Das ist doch das, was wir als Christen bekennen. Das ist das, was Jesus gebracht hat. Vater. Das ist das, wo die Juden nicht mehr mitkönnen. Und auch die Muslime nicht. Gott bezeichnet sich als Vater Israels in Jeremia. Vater Israels. Ich bin der Vater Israels für das ganze Volk. Ja? Aber nicht für den Einzelnen. Und Jesus und auch die Propheten hatten kein Verhältnis zum Vater. Die bezeichneten Gott nicht als Vater. Aber Jesus bezeichnet, für Jesus ist Gott der Vater und er lebt ein inniges Verhältnis zum Vater. Und dieses Verhältnis, das wird auch unser Verhältnis zum Vater, wenn wir an ihn glauben. Nach der Auferstehung sagt er, sagt denen, den Jüngern, ich gehe zu meinem Vater und eurem Vater. Das heißt, wir sind jetzt plötzlich Kinder Gottes. Wir sind, jeder Einzelne von uns hat einen himmlischen Vater. Und auch ein ganz individuelles Verhältnis zum himmlischen Vater. Dazu ist Jesus da und das ist eigentlich das Ziel der ganzen langen Beziehungsgeschichte Gottes mit den Menschen, dass er Vater sein will. Gott will auch Familie und er will Kinder, und weil er liebt. Und deswegen ist das Vatersein Gottes zentral für uns als Christen. Nun ist das natürlich auch ein Problem für die, die einen schlechten Vater hatten, gar keinen Vater hatten, einen Vater, den sie vielleicht missbraucht hat und so weiter. Denn wir sind ja dann geprägt von dem, was wir verbinden mit dem Begriff Vater. Dazu möchte ich ganz kurz was sagen. Geh nochmal zurück. Ach ja. All diese Dinge, die habe ich jetzt zum Teil sehr menschlich erklärt, um es deutlich zu machen, ne? Bildlich, im Gleichnis. Aber Gott ist ja ganz anders. Es heißt mal in der Bibel, seine Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken. Man kann Gott nicht fassen in den unseren Bildern und auch nicht im Bild von Vater. Kann man nicht. Und das ist natürlich schwer für jemand, der dann so ein Vaterbild hat. Aber das für mich ist, dass Gott so ganz anders ist. Seine Liebe ist auch so ganz anders als die menschliche Liebe. Die menschliche Liebe erschöpft sich ja. Gottes Liebe erschöpft sich nie. Gottes Liebe ist so anders, Gott ist so anders. Für mich ist das der heilige Gott. Der heilige Gott ist der ganz andere, der in ganzen Wesen so anders ist. Obwohl er so ist, dass ich es verstehen kann, ein bisschen, aber er ist nochmal ganz anders. Und es gibt ja mehrmals in der Bibel, in Offenbarung zum Beispiel, die Ältesten fallen nieder und beten an, heilig, 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 übrigens dreimal, ne? Und da haben wir ein Übersetzungsproblem, wenn wir die Bibel übersetzen, was machen wir denn da? Heilig, das ist normalerweise sind irgendwelche Kultgegenstände, irgendwelche Sachen, ja, heilig. Das ist aber ein Wort, was nicht passt. Cornelia hat mir das jetzt mitgeteilt, die hat gerade die Offenbarung geprüft mit einem Team in Burkina Faso. Und die hat gesagt, ein Team, die haben einen ganz tollen Ausdruck gefunden für heilig. Und wisst ihr, was das war? Einzigartig. Finde ich fantastisch. Einzigartig, einzigartig, einzigartig ist unser Gott. Das ist der heilige Gott. Er hat vieles, was wir verstehen können. Ja, er hat Liebe, er hat Barmherzigkeit, er will Beziehung, er schafft Beziehung, er hält Beziehung. Aber in all dem ist er nochmal ganz anders. Ist er heilig. Was für ein Gott. Jetzt ein Ausrufezeichen. Jetzt sind wir vom Ausrufezeichen, vom Fragenzeichen zum Ausrufezeichen gekommen. Jetzt sollte ich vielleicht aufhören. Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ihr vielleicht auch nicht. Ja. Das wollte ich euch mitgeben, weil es mich auch so sehr beschäftigt. Was haben wir denn für einen Gott? Wir, die wir mit Gott leben, Erfahrungen machen mit ihm. Wir reden von ihm. Dass die Leute nichts anfangen können mit Gott. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass wir Christen ihn gar nicht so bezeugen, wie er ist. Vielleicht haben wir einen zwanglosen Gott, einen zwanghaften Gott, den wollen die Leute aber nicht. Wir müssen ja Gott nicht beweisen, ja. Obwohl, es kann natürlich sein, mal so in intellektuellem, studentischen Milieu können wir schon mal diskutieren und sagen, jawohl, die Beweislage für uns ist also nicht schlechter als eure Beweislage, ja. Aber grundsätzlich beweisen wir doch Gott nicht. Wenn man ihn beweisen könnte, wäre es doch gar nicht mehr. Ein Gott, den man beweisen kann, den will ich nicht. Aber wir können ihn bezeugen. Und wir sollen ihn bezeugen. Und wir haben allen Grund, ihn zu bezeugen. Diesen Gott. Jetzt hoffe ich, dass jeder das gehört hat, was er braucht. Und nicht das, was der Nachbar braucht. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen.